herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von unserem neuen, ja nicht neuen Podcast, aber von der neuen Folge, die 8. Folge vom Geistergeschichten-Podcast.
Herzlich willkommen.
Mit mir wieder der Wally dabei, wie man ihn schon hört.
Yay!
Schön. Direkt vorweg, weil wir ja die Folge später hochladen, sorry dafür, aber manchmal kommt Privatleben dazwischen und dann war es uns nicht möglich, sie noch am Sonntag hochzuladen, aber wir haben euch ja auch über Twitter, @d2lorecast, informiert, dass sie ein bisschen später kommt. Ich werde besser im Marketing. Direkt in den ersten 20 Sekunden Werbung einbauen. Ja, wir haben neue Season.
Yay.
Und neue Themen in dieser Folge. Gleich vorweg, eigentlich wäre ja, wer unseren Podcast regelmäßig hört, heute Scharteil 4 dran gewesen. Wir haben uns aber zum Anlass genommen, also die neue Season zum Anlass genommen, dass eine Woche zu schieben und zu sagen, wir nehmen heute Kabale rein und die Geschichte der Kabale, da sie in dieser Season ja wieder sehr stark an Bedeutung gewonnen haben.
Genau, quasi das ist direkt zum Anfang. Statt Schar und Bäh und Dunkelheit ja, haben wir Kabale und,
auf Kabale.
Ja. Kabale und Liebe für euch vorbereitet.
Michi, der ist für dich. Sehr schön. Genau. Aber heute, genau, wir haben wieder ein paar schöne Themen. Wir haben ein bisschen Story-Recap am Anfang, wie immer. Jeder ein geheimes Thema. Dann haben wir Waffe der Woche mit Sternchen. Das Sternchen erklären wir nachher auch noch. Mhm. Ein bisschen was Neues machen. Und dann halt als Hauptthema diese Woche die Kabale. Aber fangen wir erstmal mit Story-Recap an. Wir sind ja jetzt in der neuen Season. Was ist eigentlich passiert? Die Kabale sind aufgetaucht. Und zwar genauer, ich weiß immer noch nicht, ob man sie jetzt Kajatl oder Keitel ausspricht.
Weil Kajatl schreibt man sie, aber im Englischen ja. Sagen sie Keitel. Keitel. Keine Ahnung, ich habe sie vorher auch immer Kajatl gesagt, aber Keitel klingt irgendwie fast besser.
Ist auf jeden Fall aufgetaucht und ist der neue Badass.
Genau. Naja,
ja. Wobei so richtig Badass ist er halt nicht, genau, das finde ich halt auch. Aber das kommen wir wahrscheinlich auch später nochmal im Zuge der Kabal-Story so ein bisschen drauf, dass ich eh finde, dass Kabale gar nicht so badassig sind.
Weißt du, was mich das Ganze voll erinnert? Und ich glaube, vielleicht ist das sogar eine Inspirationsquelle für die Destiny-Schreiber.
Na?
Vorher habe ich den Gedanken nicht gehabt, aber irgendwie seit der Season kommen mir die Kabale so vor wie die Klingonen im Destiny-Universum.
Okay, dafür müsste ich jetzt, also ich habe schon Star Trek ein bisschen geguckt, aber zu wenig, um die Klingonen jetzt noch so richtig auf dem Schirm zu haben. Ich meine, die waren ja irgendwie, die Klingonen sind doch so der Dauerfeind, oder nicht?
Nee, eigentlich? Auch nicht wirklich. Das ist halt diese, wie die Kabale eigentlich diese klassische Kriegerrasse, die irgendwie so eine Gesellschaft hat, die so auf das Zeigen von Stärke sozusagen oder Demonstrieren von Stärke basiert sozusagen. Man darf keine Schwäche zeigen und so weiter.
Aber wäre das nicht eigentlich eher die Schar?
Nee.
Weil die sind doch noch mehr Kriegstreiber als die Kabale, oder?
Ja, anders.
Ja, aber ich glaube, die Kabale sind ehrenvoller, was das angeht.
Ja, da geht's genau, vielleicht ist das Wort, das ich gesucht habe, da geht's
ja
um Ehre.
Es geht mehr um Ehre, genau, das hat Schar halt nicht. Schar geht halt um Auslöschen und bei den Kabalen dreht sich schon viel um Ehre, das stimmt.
Weil, was ist passiert? Keitel ist aufgetaucht und hat, oder beziehungsweise aufgetaucht, die hatte scheinbar ein Treffen mit Osiris und Zavala. Wo es eigentlich darum ging, dass die Dunkelheit da ist und die Kabale ja genauso wie wir unter der Dunkelheit leiden. Die Kabale waren ja eine der Rassen, die der hohe Zelebrant in der letzten Season sich angeeignet hat in seine Armee durch dieses, ja, das ist nicht Nehmen, wie es
Oryx
gemacht hat, sondern ich weiß gar nicht mehr, was der genau gemacht hat.
Ja.
Sivu Arad, anders.
Ich auch nicht, aber da werden wir ja noch
nächste Woche drüber reden. Wir nennen es einfach Schar-Magie.
Genau, da werden wir ja dann auch im Zuge der letzten Schar-Teile drüber reden.
Genau. Und Keitel hat eine Allianz vorgeschlagen, also ein Bündnis.
Aha, ich würde jetzt also Allianz vorschlagen, so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, weil eigentlich hat sie
so
gesagt.
So wirkte es am genau, Anfang, ja.
Es fing so an und dann hat sie gesagt, unterwerft euch mir. Das war so der Wortlaut
ungefähr. Das, ja, im Englischen war es Bau, also
ja, genau, verbeugt dich. Also ich glaube im Deutschen, ich habe es einmal im Deutschen geguckt, da hatte, sie hat nicht unterwerfen gesagt, sondern sie hat auch gesagt, Knie nieder oder sowas, glaube ich. Also schon hat halt was Unterwürfiges, ne? Und da ist aber dann Zavala gekommen als unser super Zavala-Badass wie immer, hat gesagt, nein. Und schon hat man halt Krieg. Wenn man sich halt nicht unterwirft, dann hat man halt Krieg. Und da sind wir jetzt.
Ja. Und Kartl hat geantwortet mit, oder hat dann die Kabal-Erde, würde ich jetzt mal sagen, ausgepackt. Und jetzt clashen wir oder sind wir mal wieder in einem Krieg mit den Kabalen.
Aber anders irgendwie, ne? Also,
ja, ich
fand, auf die Kabal-Ära zu sprechen zu kommen, da kann man auch schon direkt die Intro-Sequenz nehmen, weil selbst da, finde ich, hat Keitel schon Ehre gezeigt, weil sie hätte uns auch einfach, oder sie hätte Zavala auch einfach töten können und Osiris. Aber sie hat, also es war ja auch kurz soweit, dass die Laservisiere auf sie gerichtet waren, aber sie hat das dann zurückgerudert und hat gesagt, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Und das ist halt schon ein Ehrenmove. Jemanden nicht einfach an Ort und Stelle umzubringen, sondern ihm die Gelegenheit zu geben, sich vernünftig zu verteidigen. So. Und genau darum geht es jetzt halt, dass wir halt die neue tolle Mechanik haben, die Battlegrounds oder die Schlachtfelder.
Sehr gut, ja. Die finde ich sehr gut.
Genau, die finde ich auch sehr gut. Und da geht es halt darum, dass praktisch ja Keitel versucht, erstmal die Kabale über wieder zu einen und besonders starke Kabalherren praktisch in ihren Rat zu berufen. Und die müssen sich halt auch auf diesen Schlachtfeldern beweisen. Und wir versuchen das halt zu verhindern, indem wir halt selber die Schlachtfelder für uns einnehmen und siegreich sind und praktisch dann sozusagen dafür sorgen, dass niemand in den Rat aufsteigt.
Oder vielleicht sogar auch wir uns beweisen, dass wir uns nicht verbeugen müssen, sondern mindestens...
dass wir auf Augenhöhe stehen vielleicht sogar irgendwann. Aber da kommen nachher auch noch so ein paar Momente in der Kabal-Story, die das eigentlich auch ganz gut untermauern, wie hoch Ehre bei denen eigentlich angesehen wird, finde ich.
Richtig, ja.
Genau, sonst haben wir noch... neuen Social Space. Den Helm. Man hätte keinen schlimmeren Namen wählen können. Ich finde den so Banane, sorry. Aber naja, es heißt Helm. Es ist einfach irgendwie, ja, es ist ja trotzdem im Turm.
Ich bin jetzt natürlich
vorbereitet.
Natürlich oder was? Nicht vorbereitet so. Tatsächlich und geguckt, was die Abkürzung eigentlich bedeutet.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es mir irgendwo mal durchgelesen, aber irgendwie ist halt irgendwas mit Military, bla. Base, blub, so. Auf jeden Fall, das ist unser neuer Social Space. Da haben wir halt diese Battlegrounds-Karte. Dann haben wir da einen Prisma-Umformer wieder, weil sie haben ja auch wieder Umbralengramme zurückgebracht in dieser Season. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Und halt auch die verschiedenen Varianten. Und man sieht auch schon, dass dieses Umbralengramm diese Mechanik bleiben wird, weil wenn du den Prisma-Umformer aufmachst, gibt es da eine Schaltfläche mit Active Season, was darauf schließen lässt, dass es nachher auch einen Reiter geben wird mit Old Seasons oder Inactive Seasons. Das heißt, das wird sich länger fortziehen. Genau, das ist noch neu. Das befindet sich da unten im Postkasten.
Genau, Postbank. Leider kein Kryptarch.
Genau, danke. Das wollte ich auch sagen. Wie unsinnig ist es, den Kryptarchen trotzdem im Turm zu stellen? Weil das Einzige, also man hätte ihn da halt auch mit hinmachen können. Oder zumindest die Funktion Primus in Gramme aufzumachen.
Man hätte Tyra Khan hinstellen können. Die ist ja die Kryptarchin auf der Farm.
Ja. Das wäre halt sinnvoll. Also das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht ändern sie es noch.
Ansonsten steht noch Krähe im Helm.
Ja, und da muss ich auf ein Thema, ich habe gerade schon zu Wally vor der Aufnahme gesagt, ich muss etwas ansprechen, was mich sehr bedrückt. Was ist eigentlich mit dem Outfit der Krähe los? Also ich meine, sein Outfit geht noch, aber was ist das für eine Maske? Als ich das gesehen habe, musste ich spontan an Phantom der Oper denken. Aber halt in nicht gut.
Ja.
Ich finde diese Maske ganz schlimm. Tut mir leid, ich finde, das ist, also... Als ich ihn gesehen habe, fand ich das ein bisschen lächerlich. Also irgendwie das Outfit.
Aber an sich, da geht es, glaube ich, dann auch noch drum. Ich habe auch den Lore-Text, es gab noch einen Lore-Text da, das hat man vorher nicht besprochen, das war aber noch, wollte ich noch mit. Es gab noch einen Lore-Text kurz bevor die Season veröffentlicht worden ist, der hieß von einem Verbanden zum anderen. Da geht es erstmal grundsätzlich drum, wie die Krähe an sein neues Outfit kommt, aber noch nicht auf die Maske. Aber es wird noch... mehr in der Season auch um die Maske gehen von ihm.
Okay.
Oder grundsätzlich um die Krähe im Turm. Und interessanter Fakt, ich bin noch nie so lange bei Krähe gestanden, dass ich irgendwas hätte sagen können, aber scheinbar pfeift oder singt Krähe Savatuns Lied.
Ach was.
Was das wohl bedeutet.
Ich will da gar nicht drüber nachdenken. Genau, haben wir noch irgendwas vergessen, großartig? Natürlich irgendwie neue Strikes, dementsprechend auf dem Kosmodrom, das waren alles Dinge, die vorher bekannt waren. Neues Maximallevel, 13, also Powerlevel 1310. Ja.
Hardcap ist 1300 und dann brauchen wir halt 10 Level Pinnacles.
Genau. Hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Achso, neue Exo-Waffen, klar. Also Exo-Waffe, neue Exo-Rüstungsteile, aber das ist ja so ein normaler Season-Gedöns, den wir auch so nach und nach noch bearbeiten werden.
Und es schaut alles ein bisschen cooler aus. Also dieser Strike-Auswahlbildschirm, Schmelztiegelbildschirm und so, das schaut ein bisschen sauberer aus.
Achso, ja. Eine wichtige Sache, wöchentliche Bounties weg. Dafür jetzt Challenges. Das ist die ja auch eine sehr große Neuerung und ich finde auch eine sehr gute, die man vielleicht kurz anreißen kann. Es gibt jetzt pro Woche 10 Challenges, die praktisch
unterschiedlich viele
ersetzen.
Insgesamt sind 77.
Okay. Ah ja, stimmt, dann können es nicht jede Woche 10 sein. Auf jeden Fall in der ersten Woche waren es 10 und das sind aber Dinge, die bleiben die ganze Season, was ich ganz cool finde, weil früher war es ja so, wenn du einen Weekly praktisch nicht gemacht hast, hast du die Woche auch keine EP gekriegt. Jetzt kannst du aber die Challenges egal wann machen und du kriegst halt dann den Bright Dust dafür, also den Glanzstaub und die EP dafür und kannst halt auch, wenn du zum Beispiel eine Woche vor Seasonende erst anfängst, noch Gas geben und noch so viel wie möglich versuchen aufzuholen. Das ist halt
außer cool. Halt diese spezifischen Sachen, die jetzt einen Hexenkessel brauchen oder so, das war halt so ein Einwand.
Genau, da musst du halt gucken, aber das musstest du eh immer. Also das hattest du früher auch, dass du manche Sachen oder manche Achievements hattest, wo du einen bestimmten Spielmodus eher für brauchtest und da musstest du halt gucken, dass du es dann machst.
Genau,
und
wenn man 75 von 77 macht, gibt es dann noch einen extra Challenge sozusagen, wo es dann einen großen Batzen Glanzstab gibt, wo aber nicht dabei steht, wie viel es ist. Keine Ahnung, 3000 oder so. Also schon ein bisschen was.
Oh, lohnt sich. Ja, das soweit zur Season.
Ich habe noch zwei Sachen dazu.
Mhm.
Zum einen, die Destiny-Community ist ja, liebt ja Memes.
Und natürlich.
Da muss ich jetzt mal einen Shoutout an Lance Reddick machen. Das ist der englische Synchronsprecher von Zavala. Es gab, das habe ich mal auch gedacht, so ein bisschen, es gab so das Meme, dass hat Keitel mit Zavala redet und sagt, sie schlägt eine Allianz vor und dann das Bau und Zavala sagt halt einfach no.
Mhm.
Und dann hat einer geschrieben, oder hat einer einen Text geschrieben, wie Zavala eigentlich antworten könnte und Lance Reddick hat dann sich dann gedacht, hey, das ist cool und hat es dann in seiner Zavala-Stimme quasi aufgenommen und auf Twitter hochgeladen, was wiederum dazu geführt hat, dass Leute das genommen haben und per, keine Ahnung was, in die Cutscene eingebaut haben, dass Zavala das dann tatsächlich antwortet. Und ich würde also einfach mal die Antwort vorlesen von Zavala.
Ja.
Und es ist eigentlich eine passende Antwort. Also Keitel sagt Bau und die Antwort ist: Excuse me, one fucking guardian has been kicking your race collective asses for 9 years. They kill gods for fun and turn them into guns for a meme. They genocide entire races for loot. They assassinated your last leader, cleaned out your daddy's ship while he wrote fanfiction about them and promptly fucked off to let you pick up the pieces. The only reason I didn't bring them here is because they casually began wielding the darkness to clap ass in new ways. All I have to do to make them end you is to tell them you have a fancy new gun or that Ares can make you into one. So think about it before you tell us to bow to your sorry ass.
Okay, richtig gut. Ich habe das, ja. Also wir haben das auch, wenn ihr euch das in Zavalas Stimme zumindest von ich habe seinen Namen jetzt gerade wieder vergessen. Wie heißt er, der Synchronsprecher?
Lance Reddick.
Genau. Haben wir auf jeden Fall auch bei uns verlinkt, also beziehungsweise retweetet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch das angucken. Coole Nummer auf jeden Fall. Auch von ihm. Also da muss ich auch meinen Hut ziehen und Shoutout sagen, weil irgendwie dann, wenn sich ein Fan denkt, er schreibt mal was neu und dann halt auch als Synchronsprecher zu sagen, hey, das finde ich so cool, das mache ich.
Mhm.
Ist halt schon ein nicer Move. Einfach. Schön. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem Hauptthema der Folge, nämlich zur Kabal-Story.
Die Kabal.
Da kurz vorweg, wir haben es wieder so ein bisschen chronologisch unterteilt. Wally macht so Origin-Story bis Ende Destiny 1 und ich fange dann ab Destiny 2 an. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann gebe ich an dich, Wally.
Ja, wer sind die Kabale? Die Kabal sind eine sehr taffe Spezies, sehr, so ein bisschen auch wie die Gefallenen, sehr maschinenlastig, also die Farb oder die, das Erscheinen ist alles sehr brachial, also die haben große Maschinen, allein dieser, in dem Battleground, dieser Panzer am Schluss, wo scheinbar der neue Strike dann reinkommt, der noch irgendwann kommt, ist eine sehr mächtige Maschine. Oder Leviathan oder die Allmächtig, wer sich noch dran erinnern kann.
Oder halt auch die Gladiatoren an sich, die sind ja auch so sehr massiv und rennen auf dich los und springen auf dich zu, ne? Von denen, das ist halt auch so ein...
Tendenziell würde ich sagen, inspirationstechnisch so ein bisschen so Römer-like, würde ich sagen.
Mhm. Auch von den Farben so ein bisschen gefühlt, ne?
Ich glaube auch, dass die Namen von den Gegnern sozusagen, von den Legionären und so inspiriert sind, also von den ganzen unterschiedlichen so ein bisschen. Also eine sehr industrielle Rasse, sehr militärisch, haben eine soziale Struktur, die eben darauf auf Eroberung und Expansion basiert. Ähnlich wie die Schar eigentlich, also so ein bisschen vielleicht die Schwertlogik, aber anders würde ich sagen. Da geht es darum, einfach nur den Kambalen geht es darum, erobern, unterwerfen, um Stärke zu zeigen. Und der Schar geht es, glaube ich, darum, eher um Überlegenheit zu zeigen oder zu sagen, dass ihr Weg der einzige Weg ist sozusagen. Dann habe ich in der Vorbereitung, nutze da zum Beispiel Destinypedia als Quelle, gab es einen Satz, dass die Kabale die einzige Rasse sind, die nicht großartig einen Verehrungskult in ihrer Kultur haben, sozusagen. Mhm. Wo ich mir dann gedacht habe, wenn ich mir Kallus Schiff anschaue, mit diesen dicken, bonzigen Gold überall und dieser fetten dem fetten Kallus-Statuen und sonst wie irgendwie. Da haben wir gedacht, was ist denn dann Verehrung? Aber da geht es, glaube ich, eher um die Religiosität an der Sache.
Das stimmt schon, das steht dem ein bisschen entgegen, auf jeden Fall.
Ja, Ursprung von den Kabalen kann man sagen, dass der erste Imperator der Kabale war ein Held namens Akrius. Kommt euch vielleicht bekannt vor, der Name. Der Legende nach, wir haben eine Waffe, die heißt Legende von Akrios, was für ein Zufall. Der im wahrsten Sinne des Wortes sich die Sonne genommen hat. In den frühesten Tagen dieses neuen Imperiums sozusagen hat der Kabal-Imperator zusammen mit einem Rat, dem Prätorat sozusagen, regiert. Und der Imperator war der oberste von den Leuten sozusagen. Dann kommt schon eine Figur ins Spiel, die wir alle kennen, und zwar der Aufstieg von Kallus. Und da sieht man gleich, was Kallus für ein Typ ist. Während seiner Krönungszeremonie hat er die Wüste sozusagen oder das Brachland von einem unbekannten Planeten von sämtlichen Steinen und Pflanzen säubern lassen, nur um eine Wüste aus purem Weiß zu haben, sozusagen.
Kleiner Perfektionist, der Kallus.
Ja. Und 3 Tage später wurde ein violetter Pavillon da konstruiert und Kallus Hof wurde in jedem kleinsten Detail sozusagen nachgebaut. Als ersten Akt nach seiner Krönung hat Kallus den Konsul in die Wüste geschickt, sozusagen als Symbol für die Revolution, die er bringt. Der Konsul ist, wer die Hauptkampagne noch gespielt hat, der zweite Kabaloberste gewesen, neben Dominus Gaul, also der Berater oder der Lehrmeister von Dominus Gaul, kann man auch sagen, der ihn zu dem gemacht hat, was er ist, bis er dann von Dominus Gaul letztendlich selbst getötet worden ist. Während seiner Regierungszeit hat Kallus beschlossen, dass er den Prätorat sozusagen reinigt von der Korruption, genau das war das Wort. Und er und seine imperiale Truppe sind dann in den Tempel marschiert, wo der Kabalsenat sozusagen sich getroffen hat und hat sie alle ausgelöscht. Er hat dann verschiedenen Legionären quasi die Staatsbürgerschaft angeboten in das Kambal-Imperium und hat den General Umun Arath als Primus seiner sämtlichen Legionen eingesetzt. Ich sage jetzt gleich mal, es kamen noch ein paar andere Namen und ich werde garantiert über so ziemlich alle Namen irgendwie drüber stolpern, weil wie alle Rassen in dem Spiel haben alle nicht so einfache Namen. Also vielleicht die Gefallenen.
Das stimmt. Das stimmt.
Kalos hat die Hauptstadt nach Turobatel verschoben sozusagen oder geändert, damit er näher an seinen Leuten sein kann. Hat Paraden jeden Tag veranstalten lassen. Er hat die große Reinigung. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen. Das ist jetzt total schräg, aber mich erinnert es ein bisschen an Trump.
Okay.
Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt aber keine Politik hereinbringen. Genau, Kalos Regierungszeit war nicht so ganz ohne persönliche Schwierigkeiten oder halt ohne Schwierigkeiten. Er war sich dessen bewusst, dass Umon Arath, also sein General, sein General quasi, das ist aber eine weibliche Kabal, für ihre Obsession mit auf Krieg ist, sozusagen. Seine eigene Tochter und Erbin Keitel, da kommt sie schon ins Spiel, ist ähnlich aufgewachsen oder hat ein ähnliches Ziel entgegen seiner Bemühungen, dass es anders ist oder dass sie anders entzogen wird. Aber das sind halt auch die Wege der Kabal und irgendwie, auch wenn er sie ändern wollte, ist es ihm nicht so ganz gelungen. Eine seiner Hauptvergnügungen war das Kolosseum. Auch was vielleicht so ein bisschen aus dem Spiel bekannt ist, ist Kolosseum war ja auch ein Teil des Raids Leviathan.
Ja, stimmt.
Ist ihm ein Albino-Gladiator mit dem Namen Gaul aufgefallen. Da macht auch unser lieber Dominus Gaul dann seinen ersten Auftritt in der Kabal-Story. Seine Geduld, seine ungewöhnliche Farbgebung sozusagen, ist Kalos ins Auge gestochen und haben ihn zu einem Favoriten Kalos werden lassen. Und der Imperator hat ihn dann zur Belohnung für seine Leistungen im Kolosseum als Primus der Rotlegion eingesetzt, wo er seine Talente besser nutzen kann. Und da kommt dann schon die Story von Gaul sozusagen. Er war eigentlich ein Verbannter aus der Gesellschaft, eben weil er ein Albino war, weil er irgendwie in niederen Schichten auch geboren worden ist und hat sich dann aber eben hochgearbeitet und zur Belohnung ist er dann eben der Primus geworden. Kalos hat Gaul wie einen Sohn geliebt und hat fest daran geglaubt, dass sie ähnliche Seelen haben oder ähnliche Seelen sind oder verwandte Seelen, die beide eine ähnliche Vision von einer neuen, perfekteren Welt haben, sozusagen. Auf der anderen Seite hat er auch festgestellt, dass Gauls seine Verknüpfungen mit dem Konsul und Mitgliedern des Prätorats vielleicht auch einen schlechten Einfluss auf ihn haben können, aber scheinbar hat ihm das nicht stark genug verwundert. Die Kabale hatten ein goldenes Zeitalter, wobei vielleicht, Kalos behauptet zumindest, dass seine Regierungszeit eine Zeit der Glorie war sozusagen. Sein Imperium hatte immense militärische Kraft, hat Willenskraft, Wissen als starke Ziele ausgegeben. Also Debatten wurden genauso zelebriert wie Krieg oder Eroberung. Also beide Gesellschaftsseiten haben quasi immer koexistiert. Der gemeine Grubenkampf, wie es im Text steht, haben genauso koexistiert wie feine, präzise Handwerkskunst und Kriegskünste sozusagen.
Da differenzieren sie sich, aber die Kabal auch, finde ich, sehr stark zum Beispiel von der Schar, ne? Weil die Schar hat halt nur diese niedere Schiene, einfach nur töten um des Tötens willen und vernichten. Bei den Kabalen hast du aber halt eine viel, viel schichtigere Gesellschaft einfach.
Genau, und das Kabal-Imperium hat auch sich eben auf technologische Wunder sozusagen konzentriert und die auch gefeiert. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn ein Imperium in der Lage ist, eine Waffe zu erstellen, die eine Sonne auslöschen kann und damit ein ganzes Sonnensystem, dann kann man schon sagen, dass sie was drauf hatten.
Ja, das stimmt.
Aber es ist halt auf der anderen Seite wie immer in manchen Zivilisationen, dass vielleicht der Krieg die Wissenschaft auch antreiben kann.
Ja, also ja, ist ja eigentlich immer so, dass der Krieg die Wissenschaft auch zu neuen Höhenflügen treibt, also auch in der Realität sehr oft so.
Ja. Als das Kabal-Imperium sich ausgebreitet hat, ist es natürlich auf anderen zahllosen Rassen getroffen und hat sie absorbiert sozusagen oder in ihre eigene Kultur integriert, indoktriniert, die Technologie eingesammelt, die ihr Wissen vereinnahmt und sich quasi mit den anderen Kulturen vermischt. Ein Beispiel davon sind die Psionen, die eigentlich quasi keine Kabale sind von der Rasse her, aber eine unterworfene Spezies. Jahrzehnte nachdem sie von den Psionen die Oxa-Maschine zerstört haben, ich weiß nicht genau, was die Oxa-Maschine ist, ist dem Imperator zugetragen worden, dass die Maschine neu gebaut worden ist. Auf dem Mond mit Namen Brand oder Brand. Die, wie hieß sie? Die Generälin von Kallus.
Warte, ich hab's hier auch irgendwo stehen. Umun Arad.
Genau, hat dann ihre Flotte dahin gesandt, um den Mond quasi zu bombardieren. Aber Kallus hat die Schiffe gestoppt und hat stattdessen eine Allianz mit den Otsot vorgeschlagen, dem Psion, der die Maschine wieder aufgebaut hat.
Ah, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die Oxa-Maschine war eine Maschine, mit der die Zukunft vorhersagbar war, somit du praktisch in die Zukunft sehen konntest. Von dem Psion.
Auf alle Fälle sind es auch Sachen, das sieht man wieder, wie verknüpft das Ganze ist, die schon im Spiel aufgetaucht sind, wenn auch nur in einer kleinen Randnotiz. Wer sich nämlich an den Strike auf Nessus erinnert, wo man den großen Psionen verfolgt, sagt ganz am Schluss der Geist, dass er eine Botschaft quasi noch abgefangen hat oder halt aufgenommen hat, wo es eben um, da sagt er dann die Wörter Oxa und Otsot.
Fragt da irgendwie auch, aber wer ist Otsot
oder so, ne? Wer und was das ist, genau.
Ja, genau, ich erinnere mich.
Genau, und während Kallus Regierungszeit haben die Kabale auch vom Reisenden und dem Licht sozusagen gelernt oder um die Existenz sich bewusst gemacht, haben auch Wissen um die Dunkelheit gesammelt vom Traum der Würmer. Und sein Imperium hat sogar lichtverstärkte oder Lichtrassen, die das Licht nutzen, mindestens einmal besiegt. Und uns ja auch fast öfters mal. Dann kommt der sogenannte Mitternachtskub. Jetzt habe ich Kub gesagt. Oh, das werde ich nie wieder los. Das ist aufgenommen. Mitternachtskuh, auch der Name zufällig von einer Waffe im Spiel, die man sammeln konnte im Raid. Glaube ich, Mitternachtskuh. Ich glaube, das ist eine Leviathan-Waffe gewesen.
Kann sein. Da bin ich jetzt gerade, das weiß ich nicht mehr.
Ja, Dominus Gaul, oder da noch kein Dominus, sondern nur Gaul. hat sich mit der Zeit immer mehr von Kallus Zielen seiner Regierungszeit distanziert und war fest entschlossen, die Kabale wieder zurück zu ihren kriegerischen, eroberischen Wegen zu führen. Von dem Konsul vielleicht auch dazu getrieben und hat sich dann mit dem Konsul und verschiedenen von Kallus nahen Freunden und Beratern verbündet, um sein Ziel umzusetzen. Und da waren die Namen eben Umun Aras, Sheyotet, Otzot, Moli Imoli, Iskaal und Keitel. Davon kennen wir ja zumindest drei schon.
Mhm.
Gaul und die Rotlegion haben eben mitten in der Nacht, deshalb heißt es auch der Mitternachtskur, ihren Angriff gestartet, ihren Coup, haben Kalos festgenommen, die Loyalisten von Kalos festgenommen, konnten ihn aber natürlich nicht umbringen, weil der Imperator Kalos einfach zu populär war, um ihn einfach hinrichten zu lassen. Und da sieht man auch wieder das, was du meintest, die Ehre, die die Kabale vielleicht nach wie vor vertreten.
Ja.
Gaul und die Rotlegion haben und der Konsul haben dann Kalos zur Strafe mit seinen Verbündeten ins Exil an Bord der Leviathan geschickt. Die Leviathan wurde dann quasi aus dem Imperium geschickt mit einem vorprogrammierten Kurs.
Irgendwo ins Nirgendwo.
Genau. Ja, Gaul ist dann schnell zur Macht aufgestiegen, hat dann erklärt, dass es keine weiteren Imperatoren gibt, aber hat dann den Titel des Dominus sozusagen angenommen, um mit dem Titel diese radikalen Reformen quasi zu verdeutlichen, die dem Imperium bevorstehen, um es wieder zurück eben zu einem.
Ich glaube, man kann das irgendwie sich so mit König und Kaiser vergleichen, ne?
Mhm.
So, es gab bis jetzt den König und er hat sich jetzt zum Kaiser gekrönt. Also das ist halt schon nochmal ein deutliches Stück drüber.
Richtig. Wie kommen wir jetzt zu den Kabalen? Das erste Mal treffen wir im Spiel auf die Kabale auf dem Mars in Destiny 1. Davon kommt eben das, ob wir es wollten oder nicht, sind wir in einen Krieg mit den Kabalen im Mars eingetreten. So lasst uns eben ihr Kommando einer nach dem anderen ausschalten sozusagen. Also dieses als auch ein Meme-Satz, der in der Destiny-Community rumgeht. Es gibt irgendwie gefühlt, egal was auf Reddit gepostet ist, sobald irgend so ein Triggerwort kommt, gibt es irgendeinen, der genau den Satz auf Englisch eben dann drunter schreibt. die Kabale sind in Sonnensystemen kurz nach dem großen Kollaps eingetreten oder aufgetaucht über Speer, haben dann festgestellt, dass es keine großartige oder keine nennenswerten Gegner in dem System gibt und haben dann auf Phobos, das ist ein Mond, große Fabriken errichtet, um quasi das als Flottenbasis, als Hauptstützpunkt sozusagen zu. Ja?
Wolltest du das sagen? Ich wollte den Satz noch fertig machen, aber dem geneigten Zuhörer wird dieser Mond auch noch bekannt vorkommen, weil wir den in der letzten oder vorletzten Folge schon erwähnt haben.
Genau. Genau,
Phobos. Da verknüpft sich alles auch wieder.
Richtig. Wir schließen Kreise.
Ja.
Nicht nur einen. Genau, von Phobos aus haben die Kabale dann den Mars erobert. Kann man erobert sagen. Zum Zeitpunkt von Destiny 1 würde ich schon sagen, erobert, ja. Dass es vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut hat, kommt dann später in deinem Teil.
Mhm.
Sind da allerdings dann doch tatsächlich nicht ganz ohne Widerstand davongekommen. Nicht mit den Char, wie man vielleicht vermuten möchte, weil die waren ja noch eingefroren, sondern mit den Vex, mit der Virgo-Prohibition, so ist zumindest die englische Begrifflichkeit, war das Vex-Kollektiv auf dem Mars und haben da so einen Krieg geführt, der tatsächlich nicht bis zur roten Schlacht geendet hat. Als wir das erste Mal auf die Kabale gestoßen sind, hat dann, da steht jetzt ein Geist, ich weiß gar nicht, ob es unser Geist war oder ein Geist, auf den man im Spiel getroffen hat, festgestellt, dass tatsächlich die Kabale nicht ganz so diese Änderung ihrer Kultur oder diese Änderung in ihrem Gesellschaftssystem nicht so ganz spurlos an ihnen vorüberging und auch Unstimmigkeiten und ja, Ränkeschmiedeleien sozusagen in ihren Rängen geherrscht hat. Manche sind loyal zum Imperium geblieben und andere haben eben ihre Befehle, also die haben ihre Befehle sozusagen befolgt, ohne nachzufragen, und andere haben es eben nicht gemacht, und das hat eben zu Spannungen und Reibereien geführt. Und das haben wir natürlich ausgenutzt. Genau, es gab sogar eine Einheit, die zerbrochene Legion, die von Valus Draug befehlt worden ist, die gemeutert hat und ihre Vorgesetzten oder ihre Befehlshaber massakriert haben und das Riff angegriffen haben, ohne einen Befehl oder ohne die Erlaubnis dafür zu haben. Was dazu geführt hat, dass sie von den Awoken gefangen genommen worden sind und ins Gefängnis der Alten gesteckt worden sind. Für den Verrat hat das Kommando der Kabale dann beschlossen, dass sie die Legion einfach ausschließen und im Gefängnis der Alten verrotten lassen. Was dann dazu geführt hat, dass wir, oder vielleicht auch jetzt auch noch dazu führt, es gibt ja noch einen Strike, wo man auf die Kabale trifft, dass wir dann im Gefängnis der Alten uns um die eben gekümmert haben. Wir haben im Destiny 1 hat unser Hüter die Mission von der Exo-Fremden bekommen, den Schwarzen Garten zu erreichen. Und das konnten wir nur, indem wir das Auge eines Torlords aufladen, um den Weg durch das Portal der Vex zu öffnen, um in den Schwarzen Garten zu kommen. Dieses Portal war auf dem Mars, wo wir dann eben auf Widerstand auf verschiedene Einheiten der Blinden Legion gestoßen sind. Und die Blinden Legion war eine Einheit der Kabale, die damit beauftragt worden ist, Vex-Artefakte quasi in Besitz zu nehmen und für die Kabale zu erobern sozusagen. Aber wie es so ist, egal was die Kabale für Anstrengungen unternommen haben, unser Hüter hat es natürlich geschafft, die Hauptseite mit dem Portal zu erreichen, das Auge aufzuladen. Und der Oberbefehlshaber der Blinden Legion, Primus Shah Aul, hat es nicht geschafft, uns aufzuhalten.
Wie immer haben wir in Ärsche getrieben.
Richtig. Genau, das ist die... Das war quasi der Teil der Kabale in der Hauptstory. Dann gibt es noch zwei Strikes in Destiny 1. Vor den Erweiterungen sozusagen. In dem einen Strike geht es darum, dass wir uns um ein uns um drei Psione kümmern. Die Ice Reapers, die versuchen, sich in Rasputins Hauptcomputer zu hacken sozusagen.
Zu hacken.
Zu hacken.
Der Mitternachtscoup wird gehackt.
Oje.
Es kann nur besser werden hier. Alles auf Band.
Genau. Rasputin hat uns um Hilfe gebeten, dass wir die Psione aufhalten. Und wir haben uns dann eben aufgemacht, um die Kabale eben daran zu hindern, dass sie an die Daten und die Waffensysteme des Kriegsgeists kommen. Und das Ganze ist eben in Freistadt im Stabpalast lokalisiert gewesen auf dem Mars. War auch ein sehr cooler Strike. Die Psionen am Schluss waren tatsächlich ein bisschen ekelhaft, weil du statt einem Boss drei hattest und immer wieder Ads nachgespawnt sind. Und die haben auch ordentlich ausgehalten.
Fiese Nummer.
Zweite Strike war dann gegen Valus Taug. Taug, ja.
Irgendwie so.
Da geht es dann eben darum, einen dieser Landpanzer, diesen großen Panzern, wie jetzt eben auch in dem Battleground ist, einzudringen und ihn aufzuhalten in dem Tal der Könige. Das ist tatsächlich auch in den Strike, ich glaube, einer der ersten Kabale gewesen, die diese ekelhaften Raketen benutzen, die diese dicken Kabale, ja. Mhm.
So einen Raketenwerfer hätte ich auch mal gern im Spiel. Also mit Blendraketen, also zielgesteuerte Blendraketen. Das ist einfach nur schlimm.
Ja gut, das ist ja eigentlich ein bisschen wie das Auge von Morgan. Schießt ja auch Raketen, nur dass es eben nicht blendet. Ich
wollte gerade sagen.
Ja, ja. Ah, die Frage ist, funktioniert es mit dem Blenden?
Ja, gut.
Genau. Dann kommt das, was wir in der vorletzten Folge hatten. Der Krieg mit den Besessenen. Immer noch ein cooler What-the-fuck-Moment, wenn du auf Phobos in die Mission startest und feststellst, dass die Kabal, wo dir vorher gesagt worden ist, wenn die kommen, die zerstören ganze Sonnensysteme. Wenn ein Stern im Weg ist, wird einfach der Stern ausradiert, anstatt außen rum zu fliegen sozusagen. Wenn du dahin fliegst und feststellst, dass die flüchten vor irgendwas, wo du dann denkst, was zur Hölle ist hier los?
Ein bisschen Angst.
Ja, es gibt immer einen größeren Fisch.
Ja.
Genau. Die Kabale haben, da steht sogar Prozente tatsächlich von, was verschiedene Bataillone der Kabale verloren haben. Die Sand Eaters haben 58% ihrer Truppen verloren, die Blinde Legion 35% und die Staubriesen 39%.
Genau, das hatten wir aber ja auch in der Schar-Folge eigentlich schon gut. Ne? Da ging es ja los, dass sie auf Phobos halt ziemlich viele Kabale vernichtet und sich selbst einverleibt haben, beziehungsweise übernommen haben dann ja.
Genau, da ist jetzt eigentlich nur noch erwähnenswert, bevor wir dann, würde ich sagen, zum Roten Krieg kommen, dass es noch ein Bataillon gab, das versucht hat, in die Dreadnought, in das Schiff von Oryx einzudringen, um sich Technologien der Schar anzueignen. Auch mit dem Ansinnen, dass jegliche Technologie, diese da erobern, auch gegen die Hüter eingesetzt werden kann. Nachdem der Primus Town realisiert hat, dass egal was die Kabale machen, sich unter Umständen als fruchtlos in einem Krieg mit der letzten Stadt erweisen könnte, eben durch die Hüter und das Licht. Gab es noch einen, eben den Primus Town, der versucht hat, in die Aszendentenebene von Oryx einzudringen, ist dann allerdings genommen worden von Oryx und in Town die Hand von Oryx dann transformiert worden. Der Bruder von Town oder der Bruder im Geiste, Valus, oder die Brüder, Valus Maual und Valus Tluurn, haben dann versucht, tief in die Dreadnought einzudringen und ja, den Kern sozusagen mit zu verminen, um ihn in die Luft zu jagen. Beziehungsweise um da die Schar quasi zum Aufgeben zu bewegen, um Primus Town sozusagen zu rächen. Allerdings, wenn sie damit Erfolg gehabt hätten, hätte die Explosion das ganze Sonnensystem ausgelöscht oder einen Großteil davon, weswegen wir uns natürlich aufgemacht haben und versucht haben, sie aufzuhalten, was uns dann letztendlich auch gelungen ist. Es war auch ein Strike dann eben in der Erweiterung. Auch ein sehr ekelhafter Bosskampf, weil du da eine offene Arena gehabt hast mit einem Boss, der irgendwann einfach in die Luft ist und sich dann quasi auf dich draufgestützt hat, sozusagen weggestompt hat.
Klingt fies.
Ja. Genau. Mars selber sind die Kabale dann noch mit dem Haus der Wölfe. So ein bisschen haben so kleine Reibereien gehabt. Ist jetzt aber alles nicht mehr großartig erwähnenswert. Und dann würde ich sagen, übergebe ich mal an dich.
Ja, dann starten wir damit in den Destiny 2-Bereich, und zwar in den Roten Krieg. Und da fange ich natürlich erstmal mit einem Zitat an für den Roten Krieg. Ich befehlige Legionen, eroberte Welten, führte Krieg in der ganzen Galaxie, um meinen Wert zu beweisen. Ich allein bin des Lichtes des Reisenden würdig. Gesagt von Dominus Groll. Zwei Jahre nach der, also das Ganze spielt jetzt 2 Jahre nach dem Krieg der Besessenen und 1 Jahr nach der Siva-Krise, die ja eigentlich auch, die ja am Ende von Destiny 1 stand, beziehungsweise ja schon im DLC, greift die Flotte der Rotlegion die letzte Stadt an. Sie schafft es uns, also nicht uns, aber sie schafft es, die letzte Stadt zu überrumpeln und sie relativ schnell zu überwältigen. Zudem zerstört die Rotlegion den Turm und Dominus Goll schafft es, den Reisenden einzusperren, mit Hilfe von so einem Unterdrückungsfeld. Genau, sie nahmen den Sprecher des Reisenden lebendig gefangen, da Gaul sehr an der Verbindung zwischen den beiden, also zwischen dem Reisenden und seinem Sprecher, interessiert war. Was wir auch ein bisschen letzte Woche schon hatten, wo du über den Reisenden gesprochen hast, über den Sprecher gesprochen hast. Mhm. Über den Sprecher sprechen klingt auch Banane. ja. Wir stürmen dann in einem verzweifelten Angriff auf das Flaggschiff von Dominus Goll und zerstören dessen Schildgenerator. Jedoch stehen wir dann irgendwann Dominus Goll selber entgegen und er macht sein Unterdrückungsfeld scharf. Wir haben daraufhin nicht mehr Kontrolle über das Licht und sind dann eigentlich relativ leichte Beute für ihn und werden relativ vernichtend. Lässt er uns wie so ein Stück Müll von seinem Schiff fallen. Also es ist schon echt... Das war schon irgendwie ein fieser Tritt in den Arsch, muss ich sagen, als ich das damals gespielt habe. Genau. Dann ja,
es ist eigentlich der Moment, wenn du so eine Fortsetzung hast, wo du dir denkst, entweder, wenn ich den Charakter übernehmen kann, habe ich dann noch genau mein ganzes Zeugs oder bin ich dann noch genauso stark? Oder wie bekommen sie es diesmal hin, dass ich quasi wieder schwach bin und von vorne anfange?
Ja, das stimmt.
Aber dass sie quasi gleich mal einen Angriff auf die komplette Stadt machen und das Licht so nehmen, darauf war ich auch nicht vorbereitet.
Ja, das war schon echt richtig krass. Genau, Tage später an Bord der Allmacht, das ist das Schiff von Dominus Goll, fleht Gaul den Reisenden an, sich für ihn zu entscheiden und seinem Imperium beizutreten. Der Konsul hingegen hat eine leicht andere Meinung über den Reisenden und sieht ihn nur als Maschine und er setzt sich immer dafür ein und rät Gaul, sich das Licht mit Gewalt zu nehmen. Also er ist halt nicht von der Meinung von Gaul. Gaul hat eher die Meinung, so er muss sich als würdig erweisen, dann wird er vom Reisenden auserwählt und der Konsul ist eher so, wir nehmen uns das. Wir haben das schon, wir dürfen das haben, nimm's dir einfach, so nach dem Motto. Genau. Er versucht dann mit Hilfe des Sprechers Zustimmung des Reisenden zu gewinnen, was halt irgendwie immer nicht so richtig klappt. Letztendlich, warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ach, genau. Genau das, was du letzte, ja. Auch zu mir spricht, genau. Zusätzlich zur Eroberung der letzten Stadt schickt da sein Kriegsschiff die Allmacht zur Sonne, um diese zu destabilisieren. So soll die Allmacht eine Supernova auslösen, falls das System weiter Widerstand leistet. Also er setzt eigentlich so die Pistole auf die Brust. In dem Fall eher das Schiff auf die Sonne. Ist ungefähr genauso schlimm.
Ja.
Seine Truppen schickt er in die ETZ, um die letzten Hüter zu jagen, nach Io, um verbleibende Energie aus dem Reisenden abzubauen, also aus den Bruchstücken, und nach Nessus, um die Vex zu studieren. Zudem schickt er Truppen zum Mars, um die Kabale dort zu verstärken, die ja immer noch mit den Vex im Krieg liegen, und die Vex aus der Meridianbruch zu vertreiben und das Portal zum Schwarzen Garten zu zerstören. Einige Zeit behielten die Kabale die Kontrolle über das Sonnensystem, jedoch schafften es einige Hüter, mit Hilfe eines Splitters des Reisenden in der ETZ ihr Licht wieder zu erlangen. Natürlich, und darunter auch wir, weil sonst wäre das ganze Spiel ja langweilig, wenn wir nicht unser Licht wieder kriegen würden. Daraufhin schlagen wir zurück, erst mit natürlich so kleinen Aufklärungsmissionen, dann irgendwann mit Diebstahl von Vorräten und dann fangen wir natürlich, wir arbeiten uns langsam hoch und fangen dann irgendwann an, Anführer der Kabale zu ermorden. Bald darauf wird eine Feuerbasis der Legion ausgeschaltet und die Hüter sammeln dort den Rest der Vorhut. Wir planen einen organisierten Gegenangriff, um die letzte Stadt zurückzuerobern. Jedoch müssen wir vorher die Allmacht ausschalten, weil die ja immer noch auf die Sonne gerichtet ist und einfach unser Sonnensystem auslöschen kann, wenn wir uns weiter widersetzen oder diesen Gegenangriff zu früh starten. Während wir den Angriff auf die letzte Stadt beginnen, sorgen wir selber dafür, dass
die Allmacht deaktiviert wird. Genau. Als der Konsul von Angriff und dem Verlust der Allmacht erfährt, fordert er Gaul. Er heißt nicht Gaul, das klingt komisch. Gaul auf, sich das Licht vom Reisenden mit Gewalt zu nehmen und die Hüter zu vernichten. Das ist, glaube ich, auch so eine der Cutscenes, die mir am meisten hängen geblieben ist zwischen den beiden, zwischen dem Konsul und Gaul. Er bleibt unnachgiebig und bleibt halt immer noch an seiner Meinung, dass er seinen Wert beweisen müsse und sich das nicht per Gewalt nehmen darf. Dies führt dann zu einem Disput zwischen den beiden und letztendlich sorgt es dafür, dass der Konsul den Sprecher fallen lässt. Also der ist halt in so einer komischen Halterung eingespannt und da reißt er ihn halt raus, lässt ihn fallen und dabei zerbricht die Maske des Sprechers. Das war ja das, was wir auch letzte Woche kurz hatten. Daraufhin geraten die beiden dann noch schlimmer aneinander, also Gaul und der Konsul. Und er tötet ihn dabei, also Gaul tötet den Konsul und schwört ihm aber dann doch, sich das Licht mit Gewalt zu nehmen. Also letztendlich hat der Konsul sein Ziel erreicht, auch wenn er dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Genau, dann kommt die zweite Runde praktisch in diesem Kampf zwischen uns und Dominus Gaul. Beim ersten Mal hatten wir ja keine Chance, diesmal haben wir ja unser Licht wieder und wir kämpfen an der Spitze seines Kriegsschiffs in der Nähe des Käfigs des Reisenden. Jedoch hat er sich mit einem Teil des Lichtes des Reisenden infundiert, sodass er ähnliche Fähigkeiten wie wir besitzt, was das Ganze, den ganzen Kampf nochmal auf ein anderes Level hebt. Allerdings ist das Licht, was er sich einverleibt hat, irgendwie korrumpiert, habe ich nur rausgefunden. Aber warum genau? Also es ist halt nicht das reine Licht, was er sich genommen hat, sondern irgendwie so eine korrumpierte Version davon.
Ich glaube, das ist ja? dieser, man kann sich das Licht nicht einfach nehmen, Faktor sozusagen.
Ach so, dadurch, das guckt das Licht dann einfach muss, schlecht.
Ja, das Licht muss gegeben werden.
Ja gut, kann sein, dass es einfach so ein Schutzmechanismus ist, ne? Sobald du es dir mit Gewalt nimmst, funktioniert es halt nicht richtig zumindest. Nach einem erbitterten Kampf schaffen wir es, Gaul zu besiegen, der dann daraufhin doch so als riesige ätherische Figur, also einfach so als ätherischer Geist, so sieht es eigentlich eher aus, also wie ein Geistgeist, nicht ein technischer Geist, sondern ein Spukgeist, wieder aufersteht und dann halt als Riese vor diesem Reisenden steht und ihn anschreit mit dem Wort: Siehst du mich nun, Reisender? Ich bin unsterblich.
Siehst mich.
Genau, das. Fump. Genau, das sorgt dann dafür, dass der Reisende erwacht und ihm antwortet, indem er einfach mit einer riesigen Druckwelle den kompletten Käfig zerstört, Dominus Gaul zerstört. Ja, der Reisende sagt halt einfach mal Moin und alles ist zu Ende. Ganz wichtig bei dieser Druckwelle ist halt nur, das ist auch die Druckwelle, warum wir jetzt überhaupt die Kacke am Dampfen haben, weil das ist auch die Druckwelle, die dafür sorgt, dass die Dunkelheit auf uns aufmerksam wird. Das ist ja
eine
auch
ziemlich coole Cutscene, ja.
Genau, das ist die Cutscene, wo man diese Lichtwelle von dem Reisenden ausgehen sieht und dann halt die Pyramiden sich aktivieren daraufhin.
Hat man das erste Mal dieses Thema der Dunkelheit, dieses Musikinstrument, das so diese Töne da.
Ja. Das war auf jeden Fall echt eine coole Sequenz. Uns gelingt es dann daraufhin, die Rotlegion zu vertreiben, sodass sie zum ersten Mal eine echte Niederlage, das liest man auch, das muss ich nochmal kurz anmerken, das liest man im Zuge dieser kompletten Geschichten der Völker, liest man sehr oft, dieses Volk musste zum ersten Mal eine echte Niederlage hinnehmen. Das haben wir auch bei der Schar schon gelesen, das finde ich immer sehr spannend. Also das ist halt richtig so, tritt in den Allerwertesten. Trotz der Niederlage kämpft die Rotlegion weiter mit den Hütern und der Vorhut im gesamten System. Ein Teil der Kabale ist auf Merkur aktiv, wo sie jedoch durch Gauls Tod in eine Pattsituation mit den Vex geraten sind. Und ein anderer Teil reist zum Mars, wo sie auf die Boot von Nokris trafen und sich dort in einer Pattsituation befinden. Und dann kommen wir schon zum nächsten Kapitel, was ich nenne die Rückkehr von Kallus. Wenn du die Mittel suchst, um dein Potenzial zu leben, kann ich dich dorthin führen. Es gibt eine Macht im Universum, die dein schwaches Licht übersteigt. Ich verlasse dich mit diesen Worten und diesen Abschiedsgeschenken. Nehmt sie und werdet fett von der Kraft. Das ist etwas, was Kallus sagt. Genau, nach dem Tod von Dominus Gaul und kommt der ehemalige Imperator Kallus mit seiner Leviathan im Sonnensystem an, um das Imperium zurückzuerobern. Er schickt seine Truppen auf Nessus, um dort geologische Daten zu sammeln.
und möchte den Boden von Nessus in königlichen Wein verwandeln, den wir ja auch kennen, diesen tollen königlichen Wein. Diese lustige Kabalschlonze,
ja,
die es auch auf, zuhauf auf der Leviathan gibt. Er lädt uns ein, an Bord seines Schiffes zu kommen, um Gold zu töten. Nachdem wir uns durch Kallus Palast gekämpft haben und in zahlreichen Encountern seine Armee besiegten, treten wir gegen Kallus persönlich in seinem Thronsaal an. Er zeigt dabei in diesem Kampf irgendwie so seltsame Kräfte, wo er uns auch in eine andere Dimension schieben kann, und wir schaffen es allerdings dann doch, uns durchzusetzen gegen ihn. Und ganz am Ende des Kampfes stellen wir fest, das war gar nicht Kallus. Das war nur ein Roboter. Und es war, bitte?
Das kannst du doch nicht so emotionslos sagen.
Wieso nicht? Ich meine, wir kommen da noch drauf, aber es wird nicht das erste Mal sein, wo wir uns denken, es war nicht Kallus.
Ja, aber das war schon so ein Aha-Moment am Schluss. So ein, als du mitten im Kampf so aufplatzt und auf einmal siehst, Moment mal, das sind so Roboter-Innereien. Dann denkst du, ich habe ihn umgehauen, und dann kommst du runter und denkst
dir, weil der Kampf auch echt, glaube ich, ganz schön knackig war zu dem Zeitpunkt damals.
Da hängen noch 100 mehr von den Dingern.
Mhm. Ja, stimmt, na, danach kommt man ja noch in diese, also wenn man zur Kiste läuft, da hängen einfach eine ganze Armee von seinen Roboter-Doubles.
Ja.
Genau. Bevor wir die Maschine zerstört haben, prahlte Kallus damit, die wahre Wahrheit über die Galaxie und den Zweck des Reisenden zu kennen.
Ich weiß, ich dich gerade fragen wollte eigentlich.
Ja.
Ist das eine Aszendentenebene?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe es mir auch überlegt. Es würde mich aber wundern, wenn er die Macht besäße, in die Aszendentenebene zu kommen. Aber es sieht von den Effekten
ähnlich,
dem schon ähnlich.
Ja. Aber nicht genau.
Nicht gleich, nee, aber ähnlich. Es geht in die Richtung.
Okay.
Er belohnt uns daraufhin für die Bewältigung seiner Herausforderung, weil Kallus hat uns natürlich einfach nur gechallenged und bietet uns einen Platz an seiner Seite an, sollten wir ihn suchen. Das Ganze ist der Inhalt des Leviathan Raids. Cooler Raid, muss ich sagen. Fand ihn, jetzt kannst du ihn ja nicht mehr spielen, aber fand ihn bis zum Sunsetting und bis zum Vaulting von dem alten Stuff echt richtig cool. Auch wenn der einfach nur riesig und super unübersichtlich ist. Also ich kann bis heute diese Karte nicht lesen und weiß nicht, wo diese versteckten Gänge überall lang gehen. Ein paar Monate später, nach diesem ganzen Prozedere, bittet uns Kallus erneut um Hilfe, als die Leviathan ein Stück von Nessus abbricht und da drunter eine mächtige Vexhydra namens Argos zum Vorschein kommt. Wir reisen daraufhin durch die Eingeweide des Schiffs, um dieses wieder zu reparieren und am Ende mit Argos im feurigen Schlund der Leviathan zu kämpfen. Was ein super cooler Kampf ist, weil wir befinden uns während des Kampfes halt außerhalb der Leviathan, so halb im Weltraum. Das ist schon echt sehr cool. Und Argos ist halt wirklich so eine riesige Vexhydra. Ich weiß nicht, ich sag gleich, also das ist der Weltenverschlinger. Das ist ein Raid-Trakt vom Leviathan-Raid. Wer den gespielt hat, super cool. Es gelingt uns, das Schild von Argos zu durchbrechen und den Vex zu zerstören. Problem dabei ist nur, in dem Moment, wo wir das Schild durchbrechen, drohen wir selber von dem Inferno der Leviathan verschlungen zu werden. Kallus jedoch greift dann ein und rettet uns und belohnt uns für den Erfolg gegen Argos. Und ganz zum Schluss warnt er uns allerdings noch, dass das Ende nahe ist und wir bereit sein müssen. Und schon kommen wir zum nächsten Kapitel, und das nennt sich Aufstieg von Ka-U-Or. Wenn Kallus auch nur ein Quäntchen Würde besäße, hätte er Gaul gegen die Wächter geholfen, anstatt sich im System herumzutreiben. Das war seine Chance, sich zu rehabilitieren. Stattdessen erwies er sich als Verräter, für den wir ihn hielten. Ich werde den Leviathan für die Rotlegion nehmen. Gesagt von Val Ka-U-Or. Wieder einer dieser super einfach auszusprechenden Namen. Einige Zeit nach Ende des Roten Krieges nutzte der Wahl, dessen Namen ich nicht so oft aussprechen möchte, das Machtvakuum, das durch Gauls Tod entstanden war, um sich schnell als Kommandant der Rotlegion durchzusetzen. Er hilft Er hoffte durch Plünderung von Vex-Technologie auf Merkur und durch Energiesammeln auf dem Mars die Rotlegion zu neuer Stärke zu verhelfen. Jedoch endeten sein Vorhaben in Konflikten mit den Vex auf Merkur und mit der Scharbrut auf dem Mars. Natürlich, die sind da halt und die lassen das nicht mal eben so mit sich machen. Nach dem Tod von Xol, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, macht sich Val Kaor auf den Weg zum Leviathan, um Kalus zu stürzen und das Schiff für die Rotlegion zu beschlagnahmen. Seine Streitkräfte besetzen die Sternenschleuse, fügen Kalos Loyalisten viele Verluste zu und schaffen es sogar, eins von Kalos Roboter-Duplikaten zu zerstören. Wir machen uns daraufhin auf den Weg, die Sternenschleuse zurückzuerobern, töten auf dem Weg zum Himmelsobservatorium viele Truppen der Rotlegion. Im Observatorium selber stellen wir uns dann Kaor und überwältigen ihn. Kalos ist davon sehr beeindruckt und sagt, dass wir fett geworden sind vor Kraft und Macht und belohnt uns. Und zudem sagt er uns, dass er den Tag erwartet, an dem wir an seiner Seite stehen werden, wenn das Ende kommt. Und das ist der zweite Raid-Truckt namens Sternschleuse aus dem Leviathan-Raid. Und damit hätten wir auch alles, was zum Leviathan-Raid inhaltlich abgedeckt. Und dann würden wir nämlich zur Broken Legion oder zur gebrochenen Legion zumindest nochmal kurz kommen. Nach der Niederlage auf der Leviathan und dem Verlust von Kaor fanden sich die verbleibenden Überlebenden der Rotlegion im Riff wieder und kämpften ums Überleben. Sie verloren weiterhin Truppen an den Hohen und auch an die Hüter, die im Riff kämpften. Zudem litt die Rotlegion weiterhin an zahlreichen Desertationen, da sich viele Gruppen von der Legion abspalteten. Genau, und da trafen wir, also die gebrochene Legion hat in dem Sinne nur Bewandtnis, weil wir auf eine spezielle Gruppe von, diese eine Splittergruppe auf im Zuge des Sonnenwende der Helden-Event im Jahre 2020, hatten wir mit denen zu tun. Deswegen habe ich das noch mit aufgeführt. Das war da im Zuge dessen, war das eine Splittergruppe von denen. Na, und der nächste Part wäre Opulenz und Leid. Da kommen wir wieder zu Dingen, die wir auch schon so ein bisschen kurzzeitig angesprochen hatten. Aber starten wir erst wieder mit einem Zitat. Es gibt einen dunklen Ort an Bord meines Schiffes, wo du nie gewesen bist. Wo ich wiedergeboren wurde. So wie du wiedergeboren wurdest. Die Menagerie erwartet dich, Hüter. Von Imperator Kalos. Während der Saison der Opulenz, die im Juni 2019 anfing, ruft uns Kalos erneut zu einer Herausforderung auf, die seinen Leviathan bedroht. Einer seiner Schatten namens Galran war verrückt geworden, nachdem er ein Schar-Artefakt, nämlich die Krone des Leids, benutzt hatte, was dazu geführt hatte, dass die Schar die Schatzkammer befallen konnten. Das Ganze müsste allen unseren Zuhörern sehr bekannt vorkommen, weil wir das im Zuge der Char-Story nämlich, ich glaube, es war sogar letzte Folge, ja. Ja, hatten wir genau das aus der anderen Perspektive, nämlich aus Perspektive der Char. Um Galran zur Strecke zu bringen und den Leviathan zu reinigen, kämpfen wir uns im Sechser-Team durch die Schatzkammer des Leviathans. Trotz der Mächte, die Galran durch die Krone des Leids bekam, waren wir in der Lage, ihn zu töten und den Char-Befall zu säubern. Daraufhin ernennt uns als Belohnung Kalos zu seinem Schatten.
Genau. Er hat doch einen Schatten.
Die erneute. Bitte? Der hat einen Schatten. Ja, da hat er einen Schatten mehr. Die erneute Zusammenarbeit zwischen Kalos und den Hütern wurde von einigen in der letzten Stadt nicht gut angenommen. Besonders Aunor Mahal glaubte, dass Kalos die Prioritäten von uns untergräbt. Sie schlägt vor, den Leviathan zu stürmen und Kalos auszuschalten. Die Vorhut erkennt darauf zwar an, dass Kalos kein Verbündeter ist, jedoch hält er die Rotlegion in Schach und versorgt die Hüter, sodass sie keinen Krieg mit ihm beginnen wollen.
Das klingt so. Oh, hier Hüterlein, nimmt mal das, aber fang bloß keinen Krieg mit mir an. Hier Loot.
Ja, aber es war ja, also zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich schon so, ne? Wir hatten ja dann auch über den, wie hieß sein Robo-Helfer noch? Ist das Werner? Nee. Wie heißt der?
Benedikt.
Der Roboter.
Werner und Benedikt.
Genau, Benedikt.
Beide eigentlich.
Genau, beide. Darüber haben wir ja schon Versorgung von Kalos bekommen über die Tokens dann.
Ja, stimmt. Naja, durch die Menagerie auch.
Genau, und durch die Menagerie auch, ja. In der Zwischenzeit lädt Kalos Eris Morn ein, den Platz von Galran, den Schatten der Schar, zu übernehmen, da er um die Geschichte zwischen Eris Morn und der Schar weiß. Also er ist immer noch hinterher, einen Schatten zu finden, der die Schar befehligen kann. Während der Zeit der Invasion der Scharlachroten Festung und den Albträumen auf dem Mond diente eine kleine Abordnung der Kabale dem Albtraum von Dominus Gaul. Also ein paar Treue waren auch sogar noch beim Albtraum mit am Start. Und jetzt kommen wir schon zu einem der letzten Kapitel, nämlich zu dem Triumvirat, Einmischung in die Zeit. Die Vergangenheit und die Zukunft liegen uns zu Füßen, Schwestern. Lasst uns sehen, welche Aussichten sie bieten. Gesagt von Otsletk. Wie spricht man ein Wort aus, was erst ein T und dann ein C hat? Das kann man nicht sprechen. Der Himmelsdurchbohrer, nachdem sie die Kontrolle über die Sonnenuhr erlangt hatte. Irgendwann nach den Konflikten mit der Schar und den Albträumen auf den Mond ruft uns Osiris zu sich auf den Merkur. Er behauptet, dass die Zeitwege über Merkur rückgängig gemacht wurden und ein Rat von Kabal-Psionen die Desorientierung der Vex ausnutzen, um die Kontrolle über die Zeit selbst zu erlangen. Sie wollen die Zeit nutzen, um praktisch ihre Niederlage der Roten Schlacht oder des Roten Krieges ungeschehen zu machen und praktisch die Geschichte umzuschreiben. Die Einmischung der Psione in die zeitverändernde Sonnenuhr von Osiris führte dazu, dass Merkur in drei verschiedene Zeitepochen zerbrach, jede mit eigener Zeitlinie, die von den Psionikern diktiert wurde. Wir verbünden uns daraufhin mit Osiris, um die Sicherheit der Zeit zu gewährleisten, die Gegenwart zu bewahren und den legendären Titan Saint 14 zu retten. Was auch eine sehr coole ganze Geschichte ist. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich mit einer der coolsten Seasons Kabal-Story-mäßig gewesen. Finde ich zumindest so mit Saint und dann auch noch mit dem ganzen Zeitgedöns.
Ja, tatsächlich. Also die vor allem die Saint 14-Story.
Ja, die war echt cool. Und da kann man ja vielleicht auch gleich nochmal, also ganz zum Schluss auch nochmal auf dieses lustige Rätsel hin. Das fand ich halt auch richtig gut damals. Aber dazu gleich. Es gelingt uns, Saint 14 zu retten und die drei Psion-Schwestern Nirul, die hohle Stimme, Otsletk, den Himmelsdurchstecher und Tazarok, den Sonnenfresser, zu töten. Nach einigen Wochen Kampf schlossen sich die drei Schwestern zusammen und wurden zu Inotam, die dreieinige Vergessenheit. Sie kämpft gewaltsam mit uns um die Kontrolle der Sonnenuhr, war jedoch trotz ihrer enormen Kräfte unterlegen und uns gelang es, Inotam zu töten und ihre Pläne zu vereiteln. Trotz unseres Sieges warnt uns Osiris, dass andere Radikale der Rotlegion existieren und dass wir vorbereitet sein müssen, wenn diese auftauchen. Und da schon mal ein kleiner, das fand ich eigentlich einen coolen Hint, Osiris hätte recht, denn noch ist uns, also zu dem Zeitpunkt war uns noch nicht bekannt, dass es eine vierte Schwester gab, nämlich die Psionikerin Amtek, die jüngste der Schwestern, die vom Untergang ihrer Schwestern erfahren hat und plant, zu dem Zeitpunkt Rache an uns zu nehmen. Kommen wir dann zum Kollisionskurs. Denn nach der vernichtenden Niederlage an der Sonnenuhr beschließt ein Kontingent der Rotlegion, angeführt von Amtek, da kommt sie nämlich dann, die Allmacht auf Kollisionskurs zur letzten Stadt zu schicken. Trotz der Bemühung von Zavala und Anna werden die Antriebsmotoren und Navigationssysteme der Allmacht deaktiviert und sie somit auf Kollisionskurs geschickt. Wir haben keine Wahl und beschließen, eine Kooperation mit Rasputin einzugehen auf Annas Drängen. Daraufhin stocken wir sein Arsenal an Kriegssatelliten auf, damit dieser dann die Allmacht aufhalten kann. Und das haben wir halt damals in der Season gemacht, indem wir dieses Seraph-Turm-Event gemacht haben. In der Zwischenzeit macht sich ein Schatten in den Diensten von Kalos mit dem vierten Reiter, den viele von euch auch kennen, ist nämlich ein berüchtigter Kabal-Killer, der aus dem Turm gestohlen wurde, also eine Waffe, auf, um wichtige Mitglieder der Rotlegion auszuschalten. Also Kalos sorgt dafür, dass Mitglieder der Rotlegion ausgeschaltet werden. Der Agent wird jedoch durch eine Gegenmaßnahme entsorgt, die durch die Tochter des Imperator Kalos, der kaiserlichen Prinzessin Keitel, in Gang gesetzt wurde. Da taucht sie mal wieder auf. Da sorgt sie nämlich dafür, dass Kalos nicht das durchsetzt und Rotlegionsanführer töten kann. Uns gelingt es daraufhin, den vierten Reit wieder zurückzuerobern. Genau. Nachdem wir monatelang Rasputins Seraph-Bunker reaktiviert hatten, war die Allmacht bereits so nahe an die letzte Stadt herangeflogen, dass man sie vom Turm aus sehen konnte. Und da kommen wir jetzt halt auch, das war halt das Ende der Season damals, was ich auch ein sehr cooles Event fand, auch wenn es 4 Stunden ging oder so, oder 3, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange war das?
Ja, lang, lang. Ich habe es nicht wirklich, ich habe es nur laufen lassen nebenbei.
Genau. da ist nämlich dann die Allmacht auch zu sehen am Himmel und das war damals ein Live-Event auf dem Turm zum Season-Abschluss, wo man praktisch gesehen hat, wie die Allmacht nicht stückchenweise näher kam, aber etappenweise näher kam. Dann hat man irgendwann gesehen, wie Rasputin seine Kriegssatelliten losgeschickt hat in Form von so Strahlen, die aus mehreren Richtungen auf die Allmacht draufgingen. Dann kam da Explosion und irgendwann flog diese ganze Allmacht auseinander. Das Ganze gestreckt über 3 Stunden, war aber trotzdem ganz cool, muss ich gestehen. Genau. Dann wurde halt von Rasputin die Allmacht zerstört. Es ist allerdings nicht klar, ob Amtek sich zu dem Zeitpunkt auf dem Schiff befand oder nicht und ob sie dort gestorben ist oder nicht. Die Allmacht stürzt daraufhin ab. Das war eigentlich das Coolste an dem ganzen Event, weil die dann über den Turm rüberrauscht und hinter uns irgendwo in die Berge einschlägt. Also zumindest Brocken davon. Und jetzt kommt das
Kapitel. Ein Hüter ist dabei gestorben. Der war gefangen auf der Allmacht in einem schwarzen Loch, in dem in diesem Event Horizon, wie sagt man da, in diesem der ist in so eine Falle getreten sozusagen und für ihn ist die Zeit unendlich langsam vergangen sozusagen. Das heißt, bis er wieder aus dem Feld herausgetreten wäre, wären mehrere tausende Jahre vergangen sozusagen. Und
okay. Kennt man den?
Nee, oder? Das ist nur auch nur in einem Lore-Text bei irgendeiner.
Ach so, auch nur so ein random Side-Fact.
Genau.
Meldet sich mein Google hier wieder. Verzweifelte Zeiten wäre jetzt noch das vorletzte Kapitel. Nach dem Absturz der Allmacht ist die Rotlegion nach unzähligen Verlusten auf wenige Mitglieder geschrumpft. Mehrere Gruppen von Kabalen mischten sich in die Bemühungen der Hüter, Energie von den Speerschiffen auf Io zu sammeln und versuchten, die gesammelte Energie für ihre eigenen unbekannten Zwecke zu nutzen. Es ist unbekannt, ob Amtek den Rest der Rotlegion anführt, da ihr Verbleib noch ungeklärt ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich die Rotlegion Keitels Regime zuwenden. Nach dem, was wir am Baum der Silberflügel erfahren haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Dunkelheit mit den Kabalen spricht, beziehungsweise mit den Kabalen gesprochen hat. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast in der Neuzeit. Keitel ruft die Legion. Sie ruft die Legion nach Hause, oder nein, zurück in ihren Schoß. Sie will, dass sie Kallus gefangen nehmen, um ihre Loyalität zu beweisen. Sagt Sagira zu Keitels Übertragung. Nachdem Xivo Arats Kryptolyten viele der Kabale korrumpierten, begann Keitel, die verbleibenden Reste der Rotlegion durch verschlüsselte Kommunikation und blaue Abgesandte zu sammeln. Sie befahl der Rotlegion, zu ihr zurückzukehren und ihre Loyalität durch die Gefangennahme von Kallus zu beweisen. Zur selben Zeit verschwindet Kallus, die Loyalisten und die Leviathan auf mysteriöse Weise aus dem Orbit von Nessus. Osiris untersuchte ihr Verschwinden, fand aber nichts, was darauf hindeutete, warum oder wohin der Leviathan verschwand. Und damit sind wir am Ende. Der Kabal-Story. Und eigentlich ja jetzt in der Neuzeit.
Und ich habe so viele Fragen.
Wieso?
Naja, ich habe überlegt, wo ist eigentlich Kallus? Haben wir jemals den echten Kallus getroffen? Gibt es den echten Kallus überhaupt noch? Das ist
die Frage, die ich mir stelle. Und ich muss auch gestehen, ich finde, Kallus ist ein unglaublich interessanter Charakter, weil er sehr klug ist. Also alleine schon der Umstand, dass er selber nicht auf der Leviathan anzutreffen war, sondern da einfach nur Doppelgänger von sich stehen hat und uns aber halt auch herausfordert und unsere Stärke testet und uns aber auch gleichzeitig immer belohnt, wenn wir seine Herausforderung schaffen. Also das ist irgendwie total der spannende Charakter, finde ich.
Aber ich glaube, dass ich schon mal gelesen habe, dass er wohl auch mal mit der Dunkelheit kommuniziert hat. Ich meine, die Kabale waren auch eine der Rassen, die in dieser Vision am Ende von der letzten Season, wo man quasi diese.
Da standen auf jeden Fall auch Kabale genau. als Volk, genau. Und er sagt ja auch, also das sind ja diese beiden im Zuge der beiden Raid-Trakte, als die kamen, kommen ja auch, sagt er ja auch einmal von wegen, dass das Ende nahe sei und wir uns darauf vorbereiten müssen. Ich suche gerade die Stelle in meinem Text. Wo habe ich es denn? Genau. Also erst bietet er uns ja einen Platz an seiner Seite an. Dann warnt er uns davor, dass das Ende nahe ist. Und als die Sternschleuse kommt, sagt er ja zu uns, dass er den Tag erwartet, wo wir an seiner Seite stehen, wenn das Ende kommt. Also das sind halt auch alles Sachen, die ich so sehe, dass das irgendwann noch mal inhaltlich wieder aufgegriffen
stimmt,
wird.
Ja, stimmt, ja, bestimmt.
Auf jeden Fall noch wieder auftaucht und wir vielleicht sogar auch an seiner Seite stehen, wenn sich das, also noch sind wir ja nicht am Ende, aber wenn es sich weiter Richtung Ende bewegt im Laufe der nächsten Seasons und Erweiterungen.
Ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Also auch die Season allein schon hingeht. Also was sind Keitels Absichten? Was hat sie
ja,
vor?
Ja, das halt auch, weil eigentlich ist sie ja die Tochter von Kallus. Vielleicht hat sie ja doch ein bisschen was von seinem Einfluss in sich. Dann wäre sie vielleicht ja doch noch ganz cool oder zumindest irgendwie so eine Art Verbündete. Vor allen Dingen, wenn wir es jetzt auch schaffen, irgendwie ihren Rat relativ klein zu halten und praktisch halt so auf ihre Stufe zu kämpfen. Wie geht sie damit um? Also das sind viele Fragen offen.
Vielleicht ist es halt auch Plan, muss, weil ich meine, Kallus hat ja auch ganz viel geplant im Vorhinein rein, wo du denkst, okay, jetzt muss ich dem aus der Scheiße reiten sozusagen. Aber im Endeffekt war das ja alles sein Plan. Vielleicht ist es auch Keitels Plan, dass sie nur weiß, dass die Kabale mit uns zusammenarbeiten, wenn sie jetzt den Weg geht, den sie geht. Sie hat damit gerechnet, dass Zavala Nein sagt und jetzt kämpfen wir gegeneinander und irgendwann stellen die Kabale fest, na, okay, wir sind vielleicht ebenbürtig, wir können jetzt mit denen zusammen irgendwie arbeiten.
Ach so, einfach um praktisch auch ihr Volk davon zu überzeugen, ja, ne? Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Gibt viele Wege.
Mal schauen.
Sehr interessante Story doch auch. Und ich find's gut, dass die Kabale wieder eine größere Rolle spielen, weil die doch sehr. Also natürlich waren sie am Anfang von Destiny 2 mit dem Roten Krieg halt überpräsent, aber ich sag mal, in den letzten Seasons und Erweiterungen waren sie sehr unterpräsentiert. Und das ist halt, jetzt kommen sie wieder so ein bisschen zurück.
Mhm.
Sehr gespannt. Und wenn du willst, können wir jetzt eigentlich direkt in mein geheimes Thema umleiten für heute.
Oh ja, bin gespannt.
Denn ich habe heute eine Unterhaltung vorbereitet, die ich euch eigentlich nur vortragen möchte und im Zuge dessen auch auf eine weitere Lore-Quelle hinweisen will, nämlich die Destiny-Homepage. Und es wird im Zuge von, also immer mal wieder gibt es Weblore, die dort veröffentlicht wurde und auch tatsächlich immer noch wird, wie wir jetzt ja auch heute gesagt haben, am Ende der Season wurde was hoch, also gab es ja diesen Dialog zwischen der Krähe und Osiris zum Beispiel. Mhm. Und ich habe eine Unterhaltung, die nämlich sehr gut in das Kabal-Thema und in die Story passt, zwischen Galran und Kallus.
Vielleicht können wir ja, wenn wir immer fleißig dran denken, wenn es so einen Lore-Eintrag auf der Homepage gibt, ihn auf @d2lorecast verlinken.
Wir werden es auf jeden Fall probieren. Ja. Genau, also da wollte ich heute nochmal so einfach nur so einen kleinen Auszug vortragen. Und zwar heißt die Weblore Penumbra. Werde ich einen Schatten werfen? Galran kniete vor seinem Imperator in der Kammer aus Gold. Jede Oberfläche warf einen so strahlenden Glanz zurück, dass er geblendet war. Was ist das für ein Ort? Fragte er. Viele Dinge, antwortete Kallus, der Länge nach ausgestreckt, eine Wange auf seine Hand gestützt. Diese Kammer hielt einst eine Akra-Geborene. Die einzige ihrer Art, die die interstellaren Kanäle ihres Volkes verließ. Es ist der Ort, an dem Valus Noor ihren Schild durch Gerichtskampf gewann. Hier wurden Schatten geworfen, hier wurde Geschichte geschrieben. Werde ich einen Schatten werfen? Ja, du wurdest als Sorgenträger gezüchtet. Ich brauche einen Schar-Kommandanten, aber sie sind noch nicht so einfach zu finden, also habe ich dich erschaffen. Der Rat sagt, dass die Schar nicht in Schach gehalten werden kann. Sie sorgen sich. Kallus hob eine Augenbraue. Wer unter ihnen? Ratsmitglieder Rahl und Verloren. Des Imperators schallendes Gelächter ließ die Kammer erzittern. Nur wenige Stunden alt und schon hat dein Wort zwei Leben gekostet. Galran überlegte, was der Imperator wohl meinte. Ich werde meine Freude an dir haben, sprach Kallus und bediente eine in der Armlehne seines Divans versteckte Steuerung. Das Dach öffnete sich quietschend wie ein Auge. Galran reckte den Hals, sodass er sehen konnte, wie zwei Ratsmitglieder mit einem massiven, gepanzerten Helm aus der Irisblende herabgelassen wurden. Er vernahm ein Stimmengewirr, das aus dem Inneren des Dinges zu ihm herabschrie, während es sich weiter senkte. Er dachte, dass sie sich wie Warnung anhörten, doch er konnte keine deutlichen Worte ausmachen. »Was ist das?« fragte er den Imperator. Kallus trank den Königsnektar in seinem Kelch aus, bevor er rülpsend antwortete, »Deine Krone!« Galran dachte, er könne einen schwachen violetten Schimmer im Inneren des Helms erkennen, als er näher kam. »Ist da nicht wunderschön?« fragte Kallus, während die Stimmen im Helm immer lauter wurden. »Nein«, lautete Galrans eindeutige Antwort. Er wollte weglaufen. Er versuchte aufzustehen, doch zu seiner Überraschung gelang es ihm nicht. Er war vor dem Thron des Imperators angewurzelt, durch die Gedankenkraft der Ratsmitglieder. »Ich mag das gar nicht«, sprach Galran. »Das ist der Grund, warum du geboren wurdest«, erwiderte Kallus, während die Ratsmitglieder Galran die Krone aufsetzten. Galrans Sichtfeld war von dem violetten Inneren erfüllt. »Wie fühlt es sich an?«, wollte der Imperator wissen. »Wie Angst«, sagte Galran. Kallus hatte sicher geantwortet, doch Galran konnte ihn wegen der Kakophonie der Stimmen nicht hören. Und plötzlich konnte er sehen. Durch Milliarden und Abermilliarden von Augen. Und er konnte fressen, mit genug Zähnen, um ganze Solarsysteme zu verschlingen. Er fühlte sich wunderschön. Und das ist die Unterhaltung zwischen Kallus und Galran. Und ich fand die so gut und sie passt so gut in die heutige Story rein und auch in die Story mit den Schar, dass ich fand, sie musste auf jeden Fall mal erzählt werden.
Voll gut, ja, tatsächlich.
Ja. Weil wir jetzt auch zweimal die Krone des Leids hatten und das ist genau der Moment. Also war das einfach sehr gut vom Timing.
Wunderschön.
Ja. Und jetzt kommen wir, also immer, wenn ihr, also die Weblore selber habe ich auf dem, auf der Homepage gar nicht gefunden, aber in sämtlichen Destinypedias, wenn ihr danach Weblore sucht, kriegt ihr eigentlich alle Einträge. Da gibt es auch echt coole Briefe von Kate mitunter, also da gibt es echt richtig coolen Stuff. Mhm. Das ist auch so eine Briefgeschichte zwischen Kate und, mit wem schreibt er denn auf dem Turm? Hawthorne nicht. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube sogar mit Ikora.
Ja.
Oder?
Amanda?
Ja, mit Ikora.
Ach.
Nee, ich glaube mit Ikora, ja. Schreibt er. Die ist auch richtig gut zu lesen. Genau. Jetzt als nächstes wären wir bei der Waffe der Woche mit Sternchen.
Warum Sternchen?
Weil wir uns überlegt haben, es gibt ja auch Waffen, die man gar nicht einzeln als Waffen vortragen muss. Und es gibt ja auch Waffenhersteller.
Genau.
Und deswegen reden wir heute über einen Waffenhersteller und nicht über eine direkte Waffe, sondern im Zuge dessen auch über mehrere
Für
Waffen.
Für diejenigen von euch, die sich den Kalender der Season angeguckt haben, denen ist bestimmt aufgefallen, dass es eine exotische Quest gibt irgendwann und da ist ein Symbol eines Stierkopfes. Kann man das so sagen? So ein bisschen?
Ja, ist ein Stierkopf.
Und deswegen haben wir uns entschlossen, mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich oder wer ist eigentlich, was steckt hinter diesem Stierkopf? Und zwar steckt da dahinter der Waffenhersteller Tex Mechanica.
Korrekt. Tex Mechanica ist eine Waffengießerei der Stadt. Der Name Tex alleine schon erinnert typischerweise an den Wilden Westen, wozu auch der Kuhschädel
passt. Oh ja, der Name ist Programm sozusagen.
Ja. Sie ist auch eine der ältesten Waffengießereien der Stadt und soll schon existiert haben, als die Stadt noch keine Mauern und Türme hatte. Also im wilden Westen der Stadt,
könnte man so sagen. Ja, der Drifter sagt sogar, dass die Waffen von Tex Mechanica den Waffen nahe kommen, die während des dunklen Zeitalters verwendet worden sind. Also eigentlich, genau. Wenn man ehrlich ist, wenn man so eine Waffe in die Hand kriegt, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema hinter Tex Mechanica beschäftigt, das sind schon die Waffen, wo dir am ehesten mal so ein Jiha rausrutscht, wenn du sie benutzt.
Schon. Das passt schon. Während des frühen Stadtzeitalters stellte Textmechaniker nach dem Motto Überleben des Stärkeren Waffen für Hüter her. Leider wurde später bekannt, dass sie dann doch so ein bisschen in zwielichtige Geschäfte verwickelt waren. Sie versuchten nämlich Lord Shax zu bestechen, damit er Schmelztiegelkämpfe manipulierte, sodass ihre Waffen gut aussahen. Dass sie halt immer schön gewinnen. Shax bot daraufhin den Deal an, dass er ja mal mit einem Trupp Titanen vorbeischauen könnte in der Fabrik, dann ließe sich das Problem doch aus der Welt schaffen. Daraufhin kriegten sie kostenlose Waffen von Textmechaniker. Also so der Moment, wenn ein Badass den anderen Badass einschüchtert. Sehr gut.
Wow.
Genau. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, weil das ist, glaube ich, irgendwie questmäßig was, weil ich habe gefunden als Lore, sie akzeptieren auch eine beträchtliche Bestechung vom Spieler als Gegenleistung dafür, in die nächste Phase ihres Schrotflintenwettbewerbs zu kommen. Ich habe nur keine Ahnung, wann dieser Schrotflintenwettbewerb stattgefunden haben soll.
Das sagt mir tatsächlich auch nichts.
Okay, komisch. Vielleicht weiß das einer von euch, dann schreibt es uns auf Twitter.
Das kann doch schon sein, dass
Google weiß das.
Das kann schon sein, dass das was aus dem Einser war, aber da war ich noch nicht so nerdig unterwegs, dass ich jetzt tatsächlich immer alles mitgekriegt habe.
Genau, ich hatte so eine Aufzählung der Produkte.
Ja, ich würde gern schon wissen, was ich jetzt kaufen soll. Also, was haben sie denn so anzubieten?
Ja, ne? Was ich anzubieten habe. Also, ich habe hier wunderschön den Chaperon. Der Chaperon ist eine exotische Schrotflinte. Und zwar war sie, glaube ich, auch eine der ersten Slugshotguns im Spiel, oder?
Ich glaube auch, ja.
Slugshot heißt Einzelschuss, Shotgun. Sowas wie auch wie Fellwinter. Ja, ganz cool. Ich habe jetzt nicht alle runtergeschrieben. Ich habe nur so eine Auflistung gemacht und wo man sie findet. Dann hätten wir nämlich noch das letzte Wort. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Exotische Feuerwaffe aus der letzten Folge. Dann gibt es noch der erste Fluch. Ist eine exotische Handfeuerwaffe auf Destiny 1. Weil als ich sie gelesen habe, kam sie mir überhaupt nicht bekannt vor. Da musste ich erstmal nachgucken und habe festgestellt, sie kann mir nicht bekannt vorkommen, weil ich habe kein Destiny 1 gespielt. Dann kommen wir nämlich auf der vierte Reiter, den wir gerade heute weiter oben in der Folge hatten. Auch eine Exoschrotflinte, die als besonderen Kniff hat, dass sie vollautomatisch mit einer ziemlich hohen Feuerrate feuert. Dabei aber jeder weitere Schuss, den du abfeuerst, den Schaden erhöht, aber gleichzeitig auch die Streuung. Also das Ding ist einfach nur ein Tier. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, also ja, du kannst damit schießen, aber du hast halt gefühlt null Kontrolle über diese Waffe. Also die schießt halt dahin, wo sie will, nicht wo du willst.
Ja.
Dann gibt's noch den Prospektor. Exotischer Granatenwerfer, der als besonderen Kniff hat, dass er vollautomatisches Abzugssystem hat. Also wenn du den Abzug gedrückt hältst, schießt er die ganze Zeit weiter schön Granaten. Und sobald du den Abzug loslässt, werden alle Granaten gezündet. Also so mit Zeitverzögerung oder mit Fernauslösung ist es eher. Dann gibt es noch die Huckleberry, exotische Maschinenpistole. Die hat als Kniff, dass sie erhöhte Feuerrate und stärkeren Rückstoß bekommt, je länger man den Abzug hält. Und gleichzeitig, wenn man etwas tötet, wird ein Teil des Magazins nachgeladen. Also auch eigentlich eine ganz lustige Mechanik.
Yeeha! Du hältst
es dann gedrückt, es schießt immer schneller. Und wenn du damit Ads clearst, dann schießt es halt immer weiter und es hört nicht mehr auf. Und dann kommen wir noch zu den beiden Waffen Primed Big Sky MK48 und Silvered Maverick MK41.
Gesundheit.
Nur zwei legendäre Handfeuerwaffen aus Destiny, also zwei lila Handfeuerwaffen aus Destiny 1 sind. Deswegen habe ich sie auch nicht weiter aufgeführt. Außerdem haben sie gebaut den Bronco, ein sehr hässlicher, exotischer Sparrow. Und
ja, Kai, du fährst einen sehr hässlichen Sparrow.
Und dazu noch das passende hässliche Schiff, wie ich finde, das auf Deutsch den super beschissenen Namen Viehtriebsstab. Also da merkt man, ja, man merkt halt, wie der Viehtrieb passt in Tex rein, also in Wilder Westen. Auf Deutsch heißt dieses Schiff Viehtriebsstab. Das ist diese komische fliegende Schrankwand.
Ich meine, ja.
Guckt's mal nach. Es ist nicht hübsch. Ich find's nicht hübsch. Vielleicht findet ihr es hübsch, dann sorry. Ich finde, es ist porthässlich, aber das haben sie auch gebaut.
Oh Mann. Genau. Und dann kommt bald noch eine Waffe.
Nämlich? Weiß man schon, was es wird eigentlich?
Da hab ich mich es wurde schon gedatamined, ja.
Ja, okay, nee, dann wollen wir da nicht über Datamines reden, wenn nicht. Das wäre ja dann vorweg.
Es wird auf alle Fälle, was man sagen kann, ist, dass die Waffe einen Perk kann man nennen. Und zwar hat die Waffe wieder den wunderbaren Hawkmoon-Perk. dass sie mit random einem Perk quasi mit random Rolls droppen kann, wenn man immer wieder dieselbe Quelle macht, sozusagen.
Finde ich gut.
Scheinbar.
Finde ich gut.
Aber genau. Man kann sich thematisch so ein bisschen herleiten, was es für eine Art Waffe werden kann, weil jetzt zum Beispiel ein Raketenwerfer passt nicht zu Tex-Mechaniker, wenn man so
drüber nachdenkt. Nee, das stimmt. Ich habe noch so zwei kleine Sachen trivia-technisch über die. Laut einem NPC-Dialog im Turm, wo genau der stattfindet, weiß ich nicht, werden Tex-Mechaniker-Waffen von Jägern bevorzugt. Und das zweite war das, was du schon gesagt hast. Der Vagabund merkt an, dass Tex-Mechaniker-Waffen von allen derzeit produzierten Waffen den Waffen des dunklen Zeitalters am ähnlichsten sind, aber das hattest du am Anfang schon gesagt.
Genau.
Damit wäre ich durch mit Tex-Mechaniker. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Variante Waffenhersteller in der Woche haltet?
Welche davon ihr vielleicht am besten findet?
Genau. Welche von den Waffen ihr am besten findet, vielleicht auch gerade noch spielt, welche ihr davon überhaupt mal gespielt habt oder auch gar nicht kennt. Lasst uns gerne Feedback da.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand den vierten Reiter schon cool, aber ich fand's schade, dass der dieses Problem hatte, dass er in zu kurzer Zeit zu viel Schaden gemacht hat und dass sich deshalb die Mobs wieder hochgehalten haben, weil die Engine manchmal nicht hinterherkam.
Ja. Das ist ja das, was wir auch momentan immer noch, den Fehler kennen wir auch aus dem aktuellen Raid noch, ne?
Ja.
Mit dem
Ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel von denen gespielt. Das letzte Wort fand ich immer, es war mir ein bisschen zu, da bin ich lieber eher so ein Dorn-Fan gewesen.
Den Chaperon habe ich nie gespielt, den habe ich auch irgendwann relativ spät erst bekommen. Letzte Wort habe ich auch nicht wirklich gespielt. Vierter Reiter ein bisschen und Prospektor ein bisschen. Ich muss gestehen, ich fand, glaube ich, die Huckleberry am besten, weil die schon ganz gut wegrasiert hat. Gerade so Ad Clear im PvE war die gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Thema.
Mein geheimes Thema ist die träumende Stadt. Nein, eigentlich nicht die träumende Stadt, sondern mein geheimes Thema ist der Ort, den man am schönsten oder tollsten findet im Spiel. Und deshalb gleich mal eine Frage an euch. Welchen Ort, welche Stelle im Spiel, welchen Planeten oder welche Örtlichkeit, auch vielleicht von denen, die verschwunden worden sind, fandet ihr am tollsten, am beeindruckendsten? Wo geht ihr immer wieder zurück, um zum Beispiel Quests zu machen? Das könnt ihr uns gerne twittern, @d2lorecast. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Mein Lieblingsort im Spiel ist mit Abstand die träumende Stadt, weil die träumende Stadt einfach so reichhaltig vom Inhalt war, so einen komplett anderen Look hatte wie die ganzen anderen Locations irgendwie. So dieses elbische.
Ja, so ein bisschen. Dieses Erwachte, ne? Ist ja das praktisch das Elbische im Destiny-Universum.
Genau. Wir haben im Clan einen Menschen, der gerne in der Wirrwucht ist zum Beispiel, und ich sage dann immer, ja, die träumende Stadt ist meine Wirrwucht sozusagen.
Ja, aber es gilt auch, also es ist auch, muss euch allen klar sein, der wohnt dort, die Wirrwucht gehört ihm. Spider hat dort nur Wohnrecht.
Genau.
Die gehört den Menschen aus unserem Clan.
Er macht halt da immer seine Beutezüge. Was mir gefällt an der träumenden Stadt ist, dass da einfach so unfassbar viel zu machen ist und vor allem auch so unfassbar viel versteckt zu machen ist. Also zum Beispiel wusstet ihr, am Eingang zum Blinden Quell, also vor diesem Hauptgebäude, spawnen immer wieder ewig viele Gegner, und um dieses Areal sind ganz kleine Steinkreise, wo man sich quasi, die sieht man eigentlich kaum, das ist wirklich nur so ein Ding. Wenn man mit einem Trupp aus 3 Leuten hingeht und sich jeder in einen dieser Kreise stellt, wenn die leuchten immer für so eine bestimmte Zeit, dann spawnt ein Gegner sozusagen, ein dicker gelber Boss. Man bekommt keinen besonderen Loot oder so, aber das ist einfach so ein kleiner
Aha-Moment. Mechanik.
Genau, man kann in jeder von den Fluchwochen 10 versteckte Kisten sammeln, die unterschiedlich sind, sprungrätselmäßig. Man braucht dafür diesen Trank, wie heißt der auf Deutsch?
Gott, ich habe keine Ahnung.
Dieses Gesöff, mit dem man diese unsichtbaren Plattformen sieht. Sehr sprungrätsellastig. Es gibt, wie meine Story mit den Pinguinen, gibt es in der träumenden Stadt 9 Katzenstatuen, die versteckt sind, denen man Katzenminze bringen muss. ja, sehr, 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 sehr reichhaltig und echt schön.
Ich muss auch sagen, was mir bei der Träumestadt persönlich einfällt, ich glaube, die ist auch einfach so reichhaltig, dadurch, dass du diese ganze Mechanik mit den Fluchwochen, dann aber halt auch mit dieser Aszendentenebene und dadurch ja einfach praktisch den doppelten Inhalt generieren kannst. Du hast halt einfach so nach dem Motto, ja, guck sie dir normal an, jetzt sauf einen Trank, jetzt guck sie dir halt nochmal an und sie sieht halt komplett anders aus. So.
Richtig. Deshalb, also ich meine, wenn Bungie den Kurs weiterfährt, dass sie Inhalte rausnehmen und neue Inhalte bringen, ist rein zeittechnisch einfach Wehrbucht und Träume der Stadt am nächsten dran, was man loretechnisch dadurch erklären kann, dass vermutlich einfach der Fluch gebrochen wird, der über die Träume der Stadt liegt. Das haben wir ja schon gehabt, das Thema. Und dann gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, in die Träume der Stadt zurückzukehren, weil, oder wie auch immer das dann ausschaut, vielleicht verändert sich die Träume der Stadt dann und kommt in anderer Form wieder. Oder man geht dann statt in die Träume der Stadt ins Distributary oder so. Genau. Aber wie gesagt, ich bin neugierig, was sind eure Lieblingsorte im Spiel? Was ist denn dein Lieblingsort, Matze?
Ich habe gerade versucht, nebenbei drüber nachzudenken und ich muss gestehen, rein optisch fand ich den Merkur immer sehr gut. Also vom Aussehen her, aber der ist halt recht klein. Aber der hat halt diesen kompletten Vex-Charme noch hinten dran mit dem, wie heißt die Area hinter dem Vex-Portal? Jetzt komme ich gerade nicht drauf.
Den, der Dings Forest, der Infinity.
Genau.
Nee,
genau.
Infinf.
Der Well of Infinf. Nee, also den fand ich an sich vom Layout ganz cool. Aber sonst habe ich so an sich gar keinen Ort, den ich sehr schick. Ich finde tatsächlich den Mond auch recht cool gemacht, aber einfach, weil du diese ganzen tiefen Schar Unterbauten hast und die sich so krass weit erstrecken. Also du kannst halt einfach, du läufst irgendwo an der Oberfläche rein und du kannst dich eine Viertelstunde lang da unten aufhalten und biegst immer noch um eine Ecke, wo du noch nicht warst am Anfang. Und das ist einfach so endlos groß da unten. Das fand ich sehr beeindruckend.
Oder kommst du auf einmal irgendwo anders wieder raus.
Genau, ja. Oder kommst du auf einer ganz anderen Ecke vom Mond wieder raus und denkst du so, okay, ich war jetzt eine halbe Stunde unterirdisch unterwegs und bin auf einmal auf deiner Seite vom Mond. Und das war halt irgendwie
richtig,
ganz cool.
Ja.
Ja, aber genau. Schreibt uns da gerne auch auf Twitter. Was sind eure Lieblingsorte und vor allen Dingen warum? Warum?
Ich glaube, mein Favorite ist, glaube ich, dieser, wie sagt man da, dieser Hub in der träumenden Stadt, wo du quasi durch die Portale zu den einzelnen Gebieten kannst. Also da, wo auch der Eingang zum zerbrochenen Thron ist,
ja.
Der eigentliche Eingang, bevor man auf der Karte anwählen konnte, musste man da immer hinlaufen in der dritten Fluchwoche, dieser Confluence heißt es auf Englischen, The Confluence, genau. Unterblende Quell, auch wenn es manchmal anstrengend war, da Leute zu finden.
Ja, das hat sich irgendwann gezogen, das stimmt.
Und natürlich die ganzen, die Aszendenten-Herausforderungen, die haben auch alle ihren Charme.
Ja, das stimmt, die waren auch echt cool.
Genau.
Cool. Cooles Thema, schöne Einbindung der Community, schreibt uns. Wieder schöne Stunde 40 Podcast. Neulich hat uns jemand gesagt, über eine Stunde, das halte ich nicht aus. Herzlichen Glückwunsch, hier hast du fast zwei. Naja, aber ich fand, die Kawaii-Story musste jetzt auch in eins durcherzählt werden, weil es halt einfach gerade aktuell zur Season passt. Nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt, Destiny-technisch, würden wir dann wahrscheinlich mit Char Teil 4 dann abschließen.
Zusammenfassend kann man sagen, das war keine Story von Kabale und Liebe, sondern eher die Story von Kabale und Hiebe. Ihr solltet das Gesicht
oder, von Matze jetzt sehen. Oder von Kabale und Viehtriebe.
Ja, Textmechaniker, Viehtriebe.
Jetzt muss ich gerade an den Cowboy aus Simpsons denken, der immer Jiha gesagt hat, geschossen hat und dann gezählt hat bis 4 mit dem Fußtappen. Wer den kennt, weiß, was ich meine.
Auf alle Fälle, bis zur nächsten Folge. Bleibt dran.
Bleibt dran, bleibt fleißig. Gesund. Schreibt uns, nervt uns. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Augen auf, Hüter.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.